Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts 75 Jahre Angelana. Mein Name ist Petra Hennigfeld.
Und ich bin Annalena Kramer.
Wer kennt von euch nicht schon Hanni und Nanni, Schloss Einstein oder Harry Potter? Und genau das wird heute unser Thema sein, denn wir werden euch viel erzählen über das Leben im Internat.
Genau, und wir wollen euch ein paar coole Details verraten von Leuten, mit denen wir gesprochen haben, die mehr zum Thema Leben auf dem Silberberg berichten konnten.
Seid also gespannt und folgt uns ins Internat.
In dieser Folge waren unsere Schülerinnen und Schüler wieder sehr kreativ und fleißig und haben sich ein paar Gedanken dazu gemacht, welche Fragen man ehemaligen Internatsschülerinnen doch stellen könnte.
Ja, und wir können tatsächlich alle Fragen beantworten und fangen direkt mal mit der ersten Frage an.
Hallo, ich bin der Joel und meine Frage wäre es, ob es zu der Zeit, wo Sie auf dem Internat waren, irgendein Mindestalter gab, also 12 oder 14 Jahre oder so, oder ob jeder ab der 5. Klasse dorthin dürfte.
Okay, Joel, dann wollen wir deine erste Frage mal beantworten. Also grundsätzlich konnte man dann ins Internat, wenn man auf die weiterführende Schule ging. Das heißt, man war so 9, 10 Jahre alt und dann kam man ja in die sogenannte Sexta. Und deshalb sagen wir ja auch noch, Sextaner waren das dann in der Schule. Und unsere Gesprächspartnerinnen, die sind aber erst ein bisschen später in die Schule gekommen. Das heißt, die wechselten dann zum Beispiel in der Quinta, also dann mit 11 Jahren ins Internat oder auch nochmal ein bisschen später. Also das gab es dann unterschiedliche Zeiten. Aber theoretisch hättest du von deinem 10. Lebensjahr an bis zum Abitur im Internat verweilen können. Und uns wurde auch erzählt, dass viele der Schülerinnen ein ganz enges Verhältnis hatten zu den Schwestern, die sie da betreut haben. Und ja, Annalena, dir wurde das sogar noch ein bisschen deutlicher gemacht.
Ja, ne? Genau. Also im Gespräch habe ich auch mitbekommen, dass das echt so ein Elternersatz war. Und ja, dass die Schwestern sich dort im Internat so gekümmert hat, wie es eigentlich Eltern tun. Manchmal sogar vielleicht noch ein bisschen mehr, als es die eigenen Eltern gekonnt hätten zu der Zeit.
Mhm. Und so sind da sehr feste Bindungen entstanden.
Hallo, mein Name ist Till und meine Frage ist, warum sind Sie auf das Internat gegangen?
Ja, Till, das ist auch natürlich eine ganz wichtige Frage. Warum geht man aufs Internat? In unseren Gesprächen haben wir zum Beispiel verschiedene Gründe dafür gehört. Einer war, dass die Eltern beide berufstätig waren, die waren selbstständig und man hatte versucht, das Kind erstmal auf eine in Anführungszeichen normale Schule zu schicken und man hat auch schnell gemerkt, ja, dass das sehr viel Arbeit auch war und man musste sich ja auch drum kümmern. Jetzt gab es noch zwei jüngere Geschwisterkinder und irgendwie hat das alles nicht so gut geklappt und da dachte man, auf einem Internat kann einfach besser unterstützt werden, das Lernen. Ja, und das war ein Grund, warum die Schülerinnen das Internat besucht haben.
Und natürlich gab es auch noch weitere Gründe, die auch häufig ja mit den Eltern dann zusammenhingen. Also wenn zum Beispiel die Eltern im Ausland gearbeitet haben oder die Eltern waren geschieden, dann lag es halt schon mal nahe, dass man da jemand suchte, der sich besonders kümmern konnte. Und trotzdem war auch jedenfalls immer wichtig, dass die Eltern ein bisschen Geld hatten, denn Internat war ja auch nicht so ganz preiswert. Zur Zeit, so um die 1970 rum, kostete der Aufenthalt im Internat 360 D-Mark. Das ist schon eine ganze Menge, die man monatlich aufbringen musste. Aber interessant war auch meine Quelle, die hat mir dann gesagt, damals habe ich alle Hanni und Nanni Bücher gelesen und ich wollte unbedingt ins Internat. Aber, das hat sie dann auch noch ergänzt, es hat sich wohl auch das ein oder andere herausgestellt, was nicht so schön und lustig war, wie bei Hani und Nani. Aber das werdet ihr ja gleich noch hören.
Genau, und manchmal war es tatsächlich auch so, dass es schulische Gründe waren, ne? Dass die Kinder einfach auf einer normalen Schule nicht die Leistung gebracht haben. Und man kennt ja diesen Spruch, wenn du nicht besser wirst in der Schule, dann kommst du aufs Internat. Ja, und das war tatsächlich auch noch ein Grund.
Hallo, mein Name ist Luna und meine Frage lautet, wie hat euer Tagesablauf immer so ausgesehen?
Hallo, ich bin Jule und ich habe die Frage, ob es früher Ruhezeiten gab und wann diese waren. Also wann musste man wieder zu Hause sein?
Hallo, ich bin Pia und ich habe die Frage, ob es früher Aufgabenverteilungen wie Putzen oder Waschen oder auch Bügeln gab.
Ja, den Ablauf, den können wir ganz exakt beschreiben. Da haben wir nämlich eine perfekte Aufstellung bekommen. Wecken und Aufstehen war um Punkt 7 Uhr und dann mussten auch die Betten gemacht werden. Um 7.30 Uhr wurde im Internat gefrühstückt und um 8 Uhr war Schulbeginn. Dann um 13 Uhr erfolgte das Mittagessen und von 14 Uhr bis 15.30 Uhr gab es Freizeit. Dazu sagen wir nachher noch mal ein bisschen mehr. Um 15.30 Uhr wurde dann gemeinsam Kaffee getrunken, wobei jetzt nicht unbedingt Bohnenkaffee, sondern auch mal ein heißer Tee dann dabei sein konnte. Und von 16 bis 18 Uhr gab es die Lernklasse. Annalena, da kannst du auch noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, also die Lernklasse wurde mir beschrieben wie unsere heutige Hausaufgabenbetreuung. Nur in ein bisschen strenger, würde ich jetzt mal so formulieren. Und zwar haben die Schwestern das betreut nach der Schule und man musste sich still beschäftigen. Natürlich erstmal mit den Hausaufgaben, aber wenn man die schon hatte, ja, musste man trotzdem still sitzen in dieser Zeit und gucken, dass man nicht auffiel.
Und ich habe noch erfahren, dass je nachdem, welche Nonne Aufsicht hatte, die Disziplin unterschiedlich war in den Lernklassen. Also wenn dann eine blutjunge Nonne Aufsicht hatte, dann konnte es auch mal laut und ungesittet vonstatten gehen. Oder es war dann so, dass sich dann die Mädchen hinter dem Vorhang auf der Fensterbank versteckten und mit einem Schrei hervorgesprungen sind. Und dann heißt es in den Erzählungen, dass vor allem die Schwester Cecilia immer total überfordert war und die Kinder, die haben das immer sehr ausgenutzt. Naja, so ein bisschen, glaube ich, ist das ja heute auch noch so.
Ah, die ein oder andere Parallele wird da schon deutlich.
Ja, okay, so. Und nach der Lernklasse um 18 Uhr gab es nochmal ein großartiges Zeitfenster von 30 Minuten für Freizeit und pünktlich um 18.30 Uhr gab es dann das Abendessen bis 19 Uhr und auch, was es denn so alles zu essen gegeben hat, da sagen wir gleich auch noch was zu. Von 19 Uhr bis 20.30 Uhr war dann tatsächlich so ein bisschen Zeit zu spielen und ein bisschen Kanaster, Monopoly oder Ballspiele. Um 21 Uhr war Zeit, ins Bett zu gehen und dann musste auch das Licht ausgemacht werden.
Ja, genau. Und das ist ja schon sehr getaktet gewesen, ne? Ja. Wobei ich auch gehört habe von meiner Quelle, dass je älter man wurde, also wenn man zum Beispiel in die Oberstufe kam, konnte man tatsächlich auch selbst entscheiden, wann man denn dann letztlich ins Bett geht. Und man musste aber spätestens um 9:30 wieder auf dem Schulgelände sein, weil da saß eine der Schwestern vorne an der Pforte und hat kontrolliert. Und danach wurde abgeschlossen und wer nicht pünktlich war, hatte ein wirklich großes Problem.
Ja, ich glaube, die Schülerinnen und Schüler, die mit uns gemeinsam nach Rom gefahren sind, in die Klosterunterkünfte, die kennen das auch noch, weil da haben wir auch immer eingeschärft, seid bloß pünktlich. Wenn die Pforte einmal geschlossen ist, kommt man nicht mehr rein und es gibt natürlich jede Menge Ärger.
Ja, genau. Und diese Ruhezeiten waren halt auch wichtig, ne? Wer kennt das nicht von der Klassenfahrt? Dann quatscht man noch und macht die Nacht zum Tage und das sollte natürlich verhindert werden. Ob das immer so gut geklappt hat, das sei dahingestellt.
Mhm. Ja, und dann hat ja die Pia auch noch eine Frage gestellt, welche Aufgaben denn die Mädchen hatten. Und da haben wir erfahren, dass sie halt natürlich ihren Bereich im Zimmer aufräumen mussten. Sie mussten ja auch morgens ihr Bett machen. Ja, jede Schülerin musste das Waschbecken sauber halten und ihre Schuhe putzen. Aber darüber hinaus gab es keine zusätzlichen Aufgaben.
Genau, also vielleicht fragt ihr euch, wer hat gewaschen, wer hat gebügelt, wer hat gekocht. Das haben die Schüler nicht machen müssen. Also das waren die Leute, die dann am Internat auch angestellt waren. Ja,
die
waren.
Nonnen haben das genau, und die meistens Nonnen gemacht.
Ne? Richtig.
Mhm. Gut.
Hallo, mein Name ist Luisa und mich würde interessieren, welche Erziehungsmaßnahmen es früher auf dem Internat gab und welche Fächer es gab, die es vielleicht heute nicht mehr gibt.
Ja gut, dann fangen wir doch mal mit den Fächern an. Was besonders war, früher gab es die Fächer Turnen oder Nadelarbeit oder auch Hauswirtschaftswissenschaften. Ja.
Ja, und ich glaube, der ein oder andere ist froh, dass er heute keine Nadelarbeit mehr machen muss.
Ja,
ne?
Oder Turnen.
Aber geturnt wird im Sportunterricht ja auch noch. Ne?
Das stimmt.
Man sollte halt schon noch so ein bisschen auf seine hausfraulichen Fähigkeiten quasi hingeführt werden, die man dann später auszuüben hatte. Aber was wir herausgefunden haben, und da waren wir wirklich exklusiv am St. Angela Gymnasium unterwegs, denn ab 1974 gab es das Schulfach Reiten.
Ja.
Und das hat über 10 Jahre lang Bestand gehabt. Wir haben da einen kleinen Zeitungsartikel gefunden und da steht dann so schön drin, dass das St. Angela Gymnasium in Wipperfürth das Reiten als anerkanntes Unterrichtsfach in Nordrhein-Westfalen etabliert hat. Naja, sehr cool, aber auch das gibt's ja heute nicht mehr.
Leider, da wären einige wahrscheinlich froh, wenn es das Fach noch geben würde.
Mhm. Und die anderen Fächer, die kennt ihr alle, also Mathe, Deutsch, sämtliche Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und auch Englisch und zunächst Latein, erst später dann Französisch. Naja, das ist nichts Neues für euch. Aber kommen wir mal zu der zweiten Frage. Die ist ja noch ein bisschen spannender für euch. Denn welche Erziehungsmaßnahmen gab es?
Ja.
Annalena, da fang doch mal an mit der allseits beliebten Kleiderfrage.
Ja, also alle Schülerinnen und Schüler heute können sich wirklich glücklich schätzen, dass sie so kommen wollen, wie sie möchten. Also sei es Jogginghose oder doch die Jeans. Weil im Internat war das echt ein bisschen anders. Da herrschte eine harte Kleiderordnung. Es gab zwar keine Schuluniform, dennoch würde ich gerne was vorlesen, was wir von einer unserer Quellen geschickt bekommen haben. Ich starte einfach mal. Wir durften nie unsere Haare, wenn sie lang waren, offen tragen. Sie mussten immer zusammengebunden werden, ob als Pferdeschwanz oder als Zöpfe. Wir durften auch keine Hosen tragen, sondern nur Kleider oder Röcke. Oder, wenn es besonders kalt war, trugen wir eine Hose unter dem Rock oder dem Kleid. Das war in Ausnahmen erlaubt, sah aber ziemlich bescheuert aus.
Ich stelle es mir gerade vor.
Ja, ich auch. Es geht noch weiter. Nur wenn wir nach Hause fuhren oder von dort kamen, war die Kleiderordnung aufgeweicht. Zur damaligen Zeit kamen gerade die Hotpants auf, die natürlich total verboten waren. Zu aufreizend. Ja, da seht ihr mal, damals war noch ein züchtiger Kleidungsstil gefordert.
Ja, und auch abends war das Leben im Internat sehr streng und konsequent. Wir hatten ja eben schon bei den Zeiten gesagt, dass um 21 Uhr Bettruhe war und dann ging die wachhabende Nonne von Zimmer zu Zimmer und gab jeder Schülerin mit dem Daumen ein Kreuzchen auf die Stirn als Gute-Nacht-Ritual. Dann wurde das Licht ausgemacht und es sollte Ruhe sein. Ihr könnt euch denken, das hat nicht immer so funktioniert.
Nee.
Und wenn dann halt zu sehr getuschelt wurde oder man nochmal einen Besuch im Nachbarzimmer gemacht hat, dann gab es, je nachdem, wer da Aufsicht hatte, schon mal wirklich Stress. Und dann musste man auf dem Gang stehen, so lange, bis dann in dem Zimmer wieder Ruhe eingekehrt war. Und Ja, das zeigt dann doch auch nochmal, wie streng das Leben im Internat sein konnte. Und je nachdem, wer dann da in der Ecke stand, für
Ja.
den war das bestimmt nicht so schön.
Genau, also Regeln waren einfach total wichtig. Die haben das Zusammenleben einfacher gemacht erstmal und ich glaube auch viele Internatsschülerinnen für ihr Leben später geprägt. Ne? Man sollte ja auch so lernen, so ein bisschen, ja, Gehorsam ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber man sollte schon lernen, sich an Regeln.
Disziplin,
Genau,
ne?
Disziplin, das ist ein gutes Wort.
Ja.
Ja.
Ja, und dann gibt es natürlich auch noch härtere Strafen, als einfach irgendwo in die Ecke gestellt zu werden. Ja, sollte jemand auf die Idee kommen, heimlich Jungen in die Schlafräume
Ganz
hereinzulassen, oh
böse
Gott, oh
Falle,
Gott,
ganz
ne?
böse Falle.
Also, oder selber das Internat über ein Fenster aus dem ersten Stock heimlich zu verlassen. Ja, das konnte tatsächlich dazu führen, dass man dann aus dem Internat geschmissen wurde.
Genau, man ist geflogen, sozusagen. Ja.
Und ein Zwischenschritt quasi zwischen, ich sag mal, dem absoluten Cut, dass man rausgeschmissen wurde, und dem irgendwo in die Ecke gestellt werden, das waren halt ganz gängige Strafen, nämlich, dass man halt am Wochenende nicht nach Hause fahren durfte.
Genau, das durfte man ja dann manchmal, ne? Und das wurde gestrichen. Das war für einige wahrscheinlich auch eine ganz bittere Strafe.
Ja,
Genau.
genau. Also freut euch, dass es euch heute so gut geht.
Und ihr nicht in der Ecke stehen müsst oder von der Schule fliegt.
Wobei, wir hätten doch da die ein oder andere Idee, ne? Wenn wieder
Ja,
Präsenzunterricht ist. So.
lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen.
Ich heiße Johannes und ich würde gerne wissen, wie viele Schüler sich ein Zimmer teilten und durften die Schüler das Internat nachmittags eigentlich verlassen?
Hallo, ich bin Pia und das ist meine Frage. Durfte man früher seine Zimmer selber gestalten, also die Wandfarbe entscheiden und Poster aufhängen?
Also tendenziell durfte man nachmittags das Schulgelände erstmal nicht verlassen. Die Nonnen hatten ja die Aufsicht über die Mädchen, die bei ihnen wohnten. Und das ist natürlich dann auch schon ein großer Schritt, die Mädchen vom Silberberg runterzulassen quasi. Meine Informantin hat mir aber erzählt, dass sie damals eine Ausnahmegenehmigung hatte, weil sie in der Stadt einmal pro Woche im dortigen Reitstall reiten ging. Und ganz lustig war, dass sie dann immer von den anderen Aufträge bekommen hat, zum Einkaufen, Süßigkeiten einkaufen und vielleicht noch so ein paar andere nette Dinge. Und dann ist sie immer mit großen Einkaufslisten nach Wipperfürth gegangen. Bei dir, deine Informantin ist ja ein bisschen jünger und da war das schon was anders, ne?
Genau, bei meiner Quelle sozusagen war es so, dass die einmal die Woche in die Stadt gehen durften und dann ist man Eis essen gegangen oder einkaufen. Oder hat einfach ja, sich die Füße vertreten, sage ich mal, bei gutem Wetter. Das heißt, mit den Jahren ist es vielleicht auch ein bisschen lockerer geworden.
Ja.
Genau.
Gut, und die nächste Frage von Johannes, die bezog sich ja auf die Räume und wie viele Kinder bzw. Mädchen in den Räumen waren. Und Pia hat ja nochmal dann über die Gestaltung der Räume nachgefragt. Ja, vielleicht fängst du einfach
Ja.
mal an, was zu der Anzahl zu sagen.
Genau, also es gab ein Sechserzimmer und sonst gab es Vierer- und Zweierzimmer. Jetzt weiß ich aber auch noch von meiner Informantin her, dass es auch Einzelzimmer gab in der Oberstufe nachher.
Später dann,
Genau,
ne?
später. Das heißt also, zu Beginn war man natürlich immer in einem Viererzimmer und je älter man wurde, desto mehr in Anführungszeichen Privatsphäre hat man bekommen. Und ja, wenn man sich mal so die Zimmer Einrichtung anschaut, war eine Privatsphäre eher weniger gegeben.
Ja.
Also,
Ja,
genau.
also es war sehr, ja, spartanisch, würde man sagen. Also nichts irgendwie mit gemütlich und ich suche mir jetzt die Farbe unseres Zimmers aus. In den Räumen waren vier Betten. Jedes Bett hatte ein Nachttischchen und es gab noch Einbauschränke für die Wäsche. Und
Genau.
ich glaube, du weißt auch noch was der
Ja.
Waschgelegenheiten,
Ja,
ne?
genau. Also jedes Zimmer hatte tatsächlich so viele Waschbecken wie Betten. Also wenn es ein Viererzimmer war, gab es 4 Waschbecken in diesem Raum und die waren jeweils mit einem eigenen Vorhang abtrennbar. Das heißt, die Schülerinnen hatten die Möglichkeit, dort natürlich ihre Kosmetikartikel abzustellen, also Zahnbürste und was man so halt alles braucht. Und ja, wenn man den Vorhang um sich rum gezogen hat, konnte man sich dort dann auch umziehen, wenn man das nicht vor den anderen machen wollte. Also das war das einzige Stück Privatsphäre, was man so hatte. Und ja, Duschen und Toilette waren auf dem Gang. Und ja, das Duschen konnte man auch nicht jeden Morgen vor der Schule, sondern da gab es auch feste Zeiten. Das war einmal in der Woche. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die Haare dann vielleicht nicht mehr so gesessen haben, musste man sich irgendwie behelfen.
Und ah, es war egal, die mussten ja eh immer einen Zopf machen.
Ja, richtig, ne? Also genau. Aber dann wurden die Haare auch schon mal über dem Waschbecken gewaschen oder es wurde das Trockenshampoo als Alternative genutzt.
Oh, wie gruselig. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt.
Ja, doch.
Ja, gibt es das noch? Okay, sonst hätte ich noch mal kurz erklärt, dass das ja wie so ein furchtbares Puder ist, was man sich dann über den Kopf schüttet. Es sieht eher so aus, als hätte man einen Schuppen. Naja, egal. Und auch sonst war es halt sehr einfach, ne? Also es gab auch für die Mädchen Gruppenräume und darin hatte jedes Mädchen ein eigenes Fach in den Schränken. Aber in den Gruppenräumen, da standen halt nur mehrere Tische und Stühle. Und ja, uns wurde erzählt, das war jetzt nicht wirklich gemütlich.
Nee.
Aber es gab einen Fernsehraum. Hinter der Aula war der Fernsehraum. Und am Wochenende, samstagsabends, durften die Mädchen, die dann nicht nach Hause fuhren, die ZDF-Hitparade schauen. Und das galt als Highlight der Woche.
Ja, also hier sehen wir ja schon, dass das, was so in Hani- und Nani-Büchern gezeigt wird,
unserer nicht so Realität ganz.
Nicht, genau, richtig, nicht so entspricht.
Ja, aber vielleicht noch ganz kurz, so dieses Sechsbettzimmer. Es gab nur ein Sechsbettzimmer, das hatten wir ja am Anfang gesagt. Und das war aber der Treffpunkt bei den abendlichen Partys. Und da erzählen wir euch nach der nächsten Frage noch was.
Hallo, ich bin Marie und das ist meine Frage. Was gab es für Freizeitaktivitäten?
Ja, wie wir am Ablauf des Alltags gesehen haben, war die Freizeit ja doch sehr getaktet. Ja, und was hat man da im Internat gemacht? Man hat gespielt tatsächlich. Also man ist entweder rausgegangen und hat verschiedene Ballspiele gemacht oder hat sich halt drinnen die Zeit vertrieben. Und beliebte Spiele waren Canasta, das ist ein Kartenspiel, oder auch Monopoly oder andere Gesellschaftsspiele. Und die wurden teilweise über Tage hinweg gespielt. Ja, weil man halt, wie gesagt, nicht bis zum Ende immer Zeit hatte.
Ja, und es gab ja auch noch nicht irgendwie eine Ablenkung durch Handy oder
Internet.
Internet oder sonstige Dinge.
Social Media.
Übrigens hat man mir noch erzählt, dass auch die Turnhalle genutzt werden durfte in der Freizeit. Also natürlich unter Aufsicht, ist klar, ne? Aber für Ballspiele oder so sind die dann auch in der schuleigenen Turnhalle gewesen, die Internatsschülerinnen. Und ja, das, was ja im Prinzip sich jetzt alle vorstellen, wenn man über Internate liest oder Filme guckt, das ist ja das berühmt-berüchtigte Mitternachtsfest.
Ja.
Ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, welches immer im Sechserzimmer wohl stattgefunden hat, aber trotzdem äußerst selten nur. Also man darf sich nicht vorstellen, dass da jede Woche Party war.
Ja, ja, man muss ja auch ganz schön vorsichtig sein. Ihr wisst ja, ne, Nachtruhe, je nachdem, wer da Aufsicht hatte.
Ja, und so war das dann halt auch häufig, dass die Mädchen, wenn die sonntags zurückkamen von ihren Wochenenden zu Hause, dann waren die natürlich erstmal wieder gut ausgerüstet mit Süßigkeiten und kleinen Leckereien. Und es wurde auch, wie mir gesagt wurde, hin und wieder mal eine kleine Flasche Sekt mit eingeschmuggelt, der dann vermutlich lauwarm aus den Zahnputzbechern getrunken wurde. Und dann saß man dann zusammen und tauschte dann die Süßigkeiten aus und flüsterte, aber man wurde häufig erwischt.
Ja,
und wenn man dann erwischt wurde, dann war das auch insofern schon relativ hart, weil dann wurde nämlich das nächste Wochenende gestrichen. Und
also die Heimfahrt, ne?
Die Heimfahrt, richtig. Und ja, das zu der Zeit, so Anfang der 70er Jahre, war es ja tatsächlich so, dass man nur alle 2 Wochen nach Hause fahren konnte bei
Später war es jedes Wochenende möglich. Es kam es aber auch natürlich darauf an, woher die Schüler kamen. Ne? Ja, also richtig. Einigen Schülern, so wie bei meiner Informationsquelle, die wohnte nicht so weit weg. Das heißt, da war jedes Wochenende auf jeden Fall auch möglich. Aber das ist ja auch nochmal ein Punkt, den man beachten musste. Ne? Also je weiter man weg wohnte, desto schwieriger war es halt dann auch, oft nach Hause zu fahren übers Wochenende.
Und so konnte es natürlich auch sein, dass man seine Eltern eine ganze Zeit lang dann nicht gesehen hat. Genau. Und das haben wir jetzt schon mehrfach ja auch so ein bisschen am Rande durchklingen lassen, dass wir von beiden Frauen gehört haben, dass man sehr wenig Privatsphäre hatte. Und wenn man traurig war und alleine war, dann konnte man sich nicht immer so gut zurückziehen. Und dann gab es nur die Alternative, irgendwie sich tatsächlich auch schon mal in den Kleiderschrank zu verziehen.
Ja, und da ein Ströfchen zu weinen.
Genau, ja.
Hallo, mein Name ist Amy und meine Frage ist, wie war das Zusammenleben in den Zimmern und im Internat?
Das Zusammenleben, das war vor allem am Anfang für die Neuankömmlinge sehr schwierig. Natürlich haben sich gute Freundschaften gebildet und man hatte auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, aber die ersten wurden immer wieder getestet. Mhm. Und das Testen, das sah dann auch schon mal so aus, dass dann Zahnpasta auf den Spiegel am Waschbecken geschmiert wurde oder der Pyjama zugenäht wurde und am Bettzeug dann so festgenäht. Das habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwie in einem Buch gelesen. Das gab es also tatsächlich. Und man musste halt erst so ein bisschen sich seinen Ort erkämpfen in der Gruppe. Und was total verpönt war, das war zu petzen bei den Nonnen.
Heute noch schlimm, ne?
Ganz, ganz übel. Ne? Ja. Also wenn man dann hinlief und sagt, die sowieso hat aber meinen... Ne? Also das wollten die Nonnen überhaupt nicht hören. Und
das galt als Hochverrat.
Ja, ne? Richtig. Genau. Und dann hatte man auch gar keine Chance mehr, in die Internatsgemeinschaft reinzukommen.
Dann war es einfach vorbei. Mhm. Ne? Genau. Also Kinder können schon grausam sein, wie man so schön sagt. Aber leider haben es auch einige tatsächlich nicht geschafft. Ne? Die sind dann auch Außenseiter geblieben. Ja, die hatten
ein bisschen so ein Außenseitertum. Genau. Ne? Aber es gab halt viele und auch lange Freundschaften. Ne? Und insgesamt schon ein friedliches Miteinander. Ne? Also es ist halt immer so dieses Testen am Anfang, wenn jemand neu in eine Gruppe kommt. Das wird ja der ein oder andere Zuhörer auch kennen.
Genau, aber was halt das Schöne war, man war halt auch nie alleine, ne? So wie wir am Anfang gesagt haben, man hat zwar keine Privatsphäre, so hatte man aber doch auch immer seine Leute um sich. Und ja, dieses, gerade wenn man Heimweh hatte oder so, konnte das ja auch schon mal von Vorteil sein, wenn man dann nicht alleine war.
Und ich glaube, ein ganz großes Plus war auch wirklich die liebevolle Betreuung durch die Schwestern.
Genau, also ich möchte gerne auch was zitieren aus meinen Notizen. Und zwar, Schwester Theresia war streng, aber toll. Und ich glaube, das fasst das alles irgendwie auch ganz, ganz schön zusammen, ne? Was die Schwestern auch für eine Bedeutung und einen Stellenwert bei den Internatsschülerinnen halt auch einfach hatten.
Ja, ja. Und genau die gleichen Adjektive wurden mir auch genannt bei Schwester Theresia, die im Übrigen mit Spitznamen von den Schülerinnen Tress genannt wurde. Sie war streng, aber sehr gerecht und hatte ganz viel Autorität. Und das sind Werte, die den Frauen bis heute gut in Erinnerung geblieben sind.
Ja, und auch dieser respektvolle Miteinander, dieses respektvolle Miteinander und das Warmherzige, auch das Weiche und immer mit so einer milden Strenge haben wir es auch schon mal genannt, ne, in der vorherigen Folge. Das ist so als Charakteristikum bei einigen Schwestern, die da so aufgelistet sind. Ne?
Ja, und jedes Mädchen hatte halt eine spezielle Ansprechpartnerin, die sogenannte Gruppenmutter. Und die hat zum Beispiel auch solche Dinge übernommen wie die Verteilung und Zuordnung des Taschengelds, ne?
Genau, also die haben tatsächlich all die Dinge übernommen, die sonst die Eltern gemacht haben. Genau, da wurde das Geld verteilt dann in der Woche. Genau.
Ja, man kann sich natürlich vorstellen, dass es auch in einem Kreis von Schwestern bestimmte Typen gibt, ne? Also Das ist ganz amüsant. Also die, vor allem die jüngeren Schwestern, die, ja, die waren sehr freundlich, aber die wurden nicht so richtig ernst genommen. Und erst so mit zunehmendem Alter erwarben sich die Schwestern dann auch mehr und mehr Respekt. Und ich habe hier noch die Aufzeichnung von der Schwester Margarita. Die wurde also wirklich gefürchtet von den Schülerinnen, weil die wirklich sehr streng war und ja, auch so von ihrer Optik, also immer ein bisschen krank aussah, bleiche Haut und tief eingefallene Augen. Und ja, da konnte es natürlich schon mal sein, dass man sich dann vor ihr mehr fürchtete als vor der liebevoll genannten Piss der Schwester Elisabeth. Das war nämlich dann eher eine gemütliche, ja, etwas beleibte Nonne, die man dann halt eher sehr freundlich wahrgenommen hat.
Genau, aber auch die Tatsache, dass einige Schwestern Spitznamen bekommen haben, zeigt ja auch das gute Miteinander zwischen Schwestern und Schülern, weil die Spitznamen sind ja alle eigentlich sehr nett, ne? Wie zum Beispiel Schwester Veronika, die Vroni genannt wurde.
Ja, genau. Oder die Schwester Agnes als Agi. Und auch die wurde schon in jungen Jahren noch sehr respektiert oder schon sehr respektiert. Und das, was wir erfahren haben, das zeigt auf jeden Fall, dass über viele Jahre hinaus, also wenn die Frauen schon längst die Schule verlassen hatten, da immer noch Kontakte waren und man sich gerne an die Zeit am St. Angela auf dem Silberberg zurückerinnert.
Ja, und obwohl die Strenge herrschte, sind so Adjektive wie toll oder lieb wirklich viel gefallen.
Ja, richtig.
Hallo, mein Name ist Maja und ich habe zwei Fragen zum Thema Internat. Meine erste Frage ist: Durften ganz am Anfang nur Schüler, die im Internat lebten, auf das St. Angela zur Schule gehen? Oder durften damals auch schon Schüler, die zu Hause lebten, auf das St. Angela gehen? Meine zweite Frage ist: Durften die Schüler, die im Internat lebten, auch die Mensa besuchen, falls es die damals schon gab? Oder mussten die im Internat essen?
Hallo, ich bin Nils und meine Frage ist: Welches Essen im Internat angeboten wurde?
Hallo, mein Name ist Julia und mich würde interessieren, ob Ihnen das Essen auf dem Internat geschmeckt hat oder generell, was gab es denn da alles so für Sachen?
Ja, also das St. Angela-Gymnasium war ein Gymnasium mit integriertem Internat. Das bedeutet also, dass es nicht nur ein reines Internat war, sondern dass auch ganz normale Kinder in Anführungszeichen auf diese Schule gehen konnten, die zu Hause gewohnt haben.
Ja, und die waren ja auch in der Mehrheit.
Genau.
Ne? Also, das,
also die Internatsschüler waren ja wirklich nicht sehr viele. Die wurden da meistens auch auf die Klassen aufgeteilt. Genau.
Ja, und dann, das hat man ja jetzt gerade schon den Fragestellungen entnehmen können, Essen, Essen, Essen. Das ist ein Riesenthema in der Schülergruppe gewesen. Was gab's zu essen? Wie war das Essen? Und da gucken wir jetzt mal, hat's geschmeckt, wie viel Auskunft wir da geben können. Und wir starten einfach mal mit der Aussage, die Maja ja selber schon so ein bisschen lachend hervorgebracht hat. Nein, eine Mensa gab's damals natürlich noch nicht.
Genau, also es wurde im Internat gekocht und auch gegessen. Und wenn ich es mal zitieren darf, das Essen war so lala.
Mhm. Schön finde ich, dass es halt immer so Tauschaktionen gab. Also bei den Mahlzeiten gibst du mir deine Leberwurst, dann kriegst du meinen Käse. Oder wenn du mir deinen Nachtisch gibst, dann kriegst du meinen Kuchen und so weiter. Also ich glaube, das kann sich jeder sehr gut vorstellen, weil es natürlich nicht immer für jeden alles gab, was er mochte.
Genau. Und wenn es dann mal was Leckeres gab, dann musste man auch ganz schön fix sein. Ja, da...
Das ist zu Hause übrigens auch so.
Genau, wie bei Geschwistern, ne? Der Stärkere gewinnt sozusagen, oder der Schnellere in dem Fall.
Ach ja, und wenn man dann als Letztes die Schüssel geleert hatte, dann musste man auch in die Küche, um die wieder füllen zu lassen. Auch das ist, glaube ich, so ein bisschen erinnert mich das immer an Klassenfahrt.
Ja, mich auch, tatsächlich. Oder Ferienfreizeit im Sommer, ja.
Schön finde ich auch, also das Essen, was am wenigsten beliebt war, das ist Panas. Und Panas ist ja gebratene Blutwurst. Und kein Kind mochte die gebratene Blutwurst. Das heißt, die ging dann halt auch so wieder zurück, wie sie gekommen war. Und schön war dann das Tischgebet, was gesprochen wurde. Zitier doch mal.
Herr, wir danken für die Gaben, die wir in den Topf zurückgeschüttet haben.
Ja. Okay.
Gut, sieht man auch schon mal auf Klassenfahrt, ne? Wenn man da was kriegt, was nicht so
ja. Wobei die sich ja schon sehr verändert haben, ne? Und mittlerweile auch richtig gute Essen zubereiten.
Panas ist ja auch tatsächlich was Typisches hier für die Region und ja, deshalb hat man das auch gekocht.
Kam trotzdem nicht an. Und ganz konkret, ich glaube, der Nils hat es gefragt, morgens gab es immer große Blechkannen mit warmer Milch oder Hagebutten- und Pfefferminztee. Und so eine Art Malzkaffee, also ihr kennt vielleicht noch Karo-Kaffee, ohne jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen, also so ein Pulver, was man in heißes Wasser einrührt, wurde früher Muckefuck genannt, also Kaffeeersatz.
Genau.
Und dazu, schmeckt nicht, muss jeder selbst entscheiden. Ja, ne?
Richtig. Und dazu gab es dann ein Brot, Marmelade oder ein Stückchen Tee oder Leberwurst, oder eine Schmelzkäse-Ecke.
Manchmal gab es auch Brötchen.
Ja.
Also ein Brötchen. Ne?
Genau, richtig. Ja.
Und mittags war sehr beliebt Reis mit Champignon-Rahmsoße. Diesen Panas haben wir ja gerade schon beschrieben. Und ansonsten gab es halt sättigende Kost. Ne? Ja. Also wahrscheinlich Kartoffeln, das übliche Programm.
Richtig, damit man auch schön gestärkt in die Lernzeit gehen konnte, zum Beispiel. Ne? Genau. Und nachmittags gab es dann Kaffee. Und manchmal auch Kuchen. In der Regel war das dann sonntags, ne? Da gab es dann noch ein Stückchen Kuchen dazu. Ansonsten gab es Marmeladenbrote, und die Getränke, die auch schon vorher genannt wurden.
Ja, und abends dann ganz klassisch, wie das ja früher vor allem immer üblich war, kalte Butterbrote. Ja. Und das war's. Also spektakulär war das Essen, glaube ich, nicht. Ne?
Nee, deshalb waren Süßigkeiten ja auch echt heiß begehrt.
Und schon eher so die Hauptnahrung, glaube ich, wenn man das glauben kann, was uns erzählt wurde. Interessant vielleicht an der Stelle auch nochmal, da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen oder überhaupt noch nicht. Ne? Mhm. Also natürlich haben die Internatsschülerinnen häufig die Messe besucht und vor allem sonntags morgens und dann wurde zunächst vor dem Frühstück stand der Kirchgang an und alle waren froh, dass man dann wenigstens eine Hostie essen konnte gegen das Magenknurren und einige haben wohl auch heimlich schon vorher ein paar Süßigkeiten reingeschoben.
Damit der Magen nicht ganz so laut knurrt, ne?
Genau und schön finde ich auch, dass die Messdienerinnen heimlich dann schon mal hin und wieder vom Messwein in der Sakristei genascht haben. Das wurde uns erzählt.
Genau.
Ja, und überhaupt vielleicht, um euch das auch noch mal ein bisschen zu erklären, also nicht nur sonntags ging man in die heilige Messe, sondern mehrmals in der Woche und auch in regelmäßigen Abständen zum Beichten. Und die Mädchen haben sich damals auch schon überlegt, was kann ich denn jetzt überhaupt als Sünde dann nennen? Und dann je nachdem, was man halt dann sagte, also sehr gerne wurde dann genannt, ich habe gelogen. Und dann folgten dann halt 1 bis 2 Vaterunser und ein Gegrüßet seist du Maria als Sühne. Natürlich waren die Internatsmädchen sehr viel häufiger in der Kirche, als das unsere Schülerinnen und Schüler heutzutage sind.
Hallo, mein Name ist Leon und ich wollte fragen, ob Sie Kontakt zu Jungen in Ihrem Alltag hatten.
Lieber Leon, man muss sagen, Jungen spielten keine allzu große Rolle. Also wir haben nicht so viele Informationen darüber.
Aber sie sind schon interessant, finde ich.
Ja, so manche.
Ja.
Also ich habe erfahren, dass alle Mädchen in den Sohn des Hausmeisters verliebt waren.
Ja, wir haben ja eben schon mal gehört, dass man ja auch eine Strafe gekriegt hat, wenn man Jungenbesuch hatte. Und aus meiner Quelle habe ich was ganz Nettes eigentlich auch erfahren, und zwar während der Oberstufenzeit, muss man dazu sagen, fing das ja so an, dass man schon mal auch den ersten festen Freund hat. Und da hat man natürlich anstandshalber diesen Freund bei der Schwester Theresia vorgestellt. Ne? Das musste ihr abgesegnet werden, so wie man das sonst bei Mama und Papa machen würde. Hat man halt gesagt, so, Schwester Theresia,
das ist er
und der kommt jetzt häufiger zu Besuch.
Ja.
Genau, weil ich glaube, der Leon hat ja auch noch mal gesagt, im Alltag ist ja ganz interessant, es war ja vorher erstmal eine reine Mädchenschule. Mhm. Das heißt, Kontakt zu Jungs war da eher mau im Alltag.
Ja, und wahrscheinlich war deshalb das Interesse natürlich besonders groß.
Richtig, ne? Genau. Ja, und später, wo dann auch natürlich in der Oberstufe die Jungs zugelassen wurden, sind dann auch die Internatsschülerinnen in den...
Du willst sagen, in den Genuss gekommen.
Genau, ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Ja, unsere Podcast-Folge neigt sich dem Ende zu, aber wir haben tatsächlich noch ein, zwei kleine Highlights, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Zum einen, was vielleicht auch noch echt spannend ist, zur Internatszeit gab es auch noch Samstagsunterricht. Da muss man dazu sagen, nicht nur für die Internatsschülerinnen, sondern natürlich für alle Schüler an St. Angela. Und das war zunächst jede Woche Samstag und später nur noch alle zwei Wochen. Ja, und jetzt sind wir Gott sei Dank los.
Genau. Ja, während wir ja jetzt mittlerweile Gott sei Dank samstags zu Hause bleiben können. Ja, ich hätte da auch noch ein kleines Highlight. Mir wurde nämlich berichtet, dass es im Nonnentrakt einen kleinen geheimen Garten gab und der war absolut tabu.
Okay. Man
weiß nicht, was da war und was da angepflanzt wurde und wir lassen unseren Zuhörern jetzt einfach mal ein bisschen Gedankenfreiheit, können aber noch zu einem anderen Punkt lenken,
genau.
Nämlich die Frage, die sich alle Internatsschülerinnen immer wieder stellten, war: Wie sehen die Nonnen unter ihren Häubchen aus?
Ja, weil eigentlich haben sie ja nur in offiziellem Ornat gesehen, sage ich mal. Und mir wurde berichtet, dass sie wirklich mit den Schwestern noch einmal auf Klassenfahrt gefahren sind. Und die Schwester Agnes war dort auch einmal ohne Haube zu sehen. Und das war für die Schülerin eine totale Sensation, weil unter dem Gewand waren es ja ganz normale Frauen.
Was man gar nicht glauben wollte.
Nee, genau, richtig.
Ja. Ja, und damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende angekommen und erheben unsere Gläser, denn dieser Podcast wird veröffentlicht am 24.04.2021. Und das ist genau welches Datum, Annalena?
Das Datum des 75-jährigen Schuljubiläums, also der Entstehung oder der Gründung der Schule.
Ja, und an dem Tag würden wir normalerweise ja jetzt alle groß zusammen feiern.
Ja.
Wir feiern jetzt im Kleinen.
Genau.
Wir bedanken uns ganz herzlich für euer Zuhören.
Und wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei unseren zwei netten Damen, die uns so viele tolle, interessante und amüsante Anekdötchen berichtet haben.
Genau, herzlichen Dank, lieben Dank nach Köln. Ich darf es ja sagen, meine Quelle darf ich nennen. Das ist die Frau Debüser, die mir vieles erzählt hat aus den Jahren 1968 bis 71. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wir erheben das Glas auf weitere viele, viele Jahre St. Angela.
Prost.
Prost.